habe mich nie wirklich noch immer dazugehörig gefühlt. Dass ich ja, manchmal nicht so recht weiss, wer bist du jetzt, was bist du jetzt, was willst du? Das Zerrissensein zwischen verschiedenen Welten, das trifft es wirklich sehr gut. Und dort sind Platz wie nicht zu finden. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Nein sage, werde ich verlassen. Dann hat man mich nicht mehr gerne. Was ich wirklich mitnehme, ist, ich muss es nicht allen recht machen.
Schritt wie weiter, der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Schön, bist du dabei. Mein Name ist Tobias Grimm. Und heute erzählt mir Jeyhan ihre Lebensgeschichte. Es geht um eine gewisse Zerrissenheit, die das Leben in einem auslösen kann. Jeyhan ist aufgewachsen zwischen zwei Kulturen, mit Schweizer Alltag und türkischen Wurzeln. Sie weiss, wie sich das anfühlt, wenn man nicht weiss, woher man eigentlich wirklich gehört. Und im Rucksack von Jeyhan ist noch anders, was das Leben hat schwer gemacht hat in den letzten Jahren. Vor ein paar Jahren hat sie ihre ADHS-Diagnose bekommen und sie kennt das Gefühl, im Arbeitsumfeld gemobbt zu werden. Wie hat sie das alles geschafft bis hierher? Ja, was hat ihr geholfen, trotz diesen Stolpersteinen ihren Weg zu finden? Über all das reden wir. Jeyhan, herzlich willkommen. So schön bist du da.
Ja, merci.
Wie geht es dir heute damit, wenn du das, was ich jetzt kurz über dich erzählt habe, hörst du über dein Leben?
Ich musste ganz kurz ein paar Tränen zurückhalten. Also es löst schon immer noch einiges aus. Aber ich glaube nicht, weil es sich schlimm anfühlt, sondern eher, weil ich gelernt habe, Emotionen auch zuzulassen.
Das so rauszulassen, was es mit einem macht oder zu benennen.
Genau.
Ja, das tauchen wir zusammen ein. Wir gehen doch mal rein, so in das, was du erlebt hast in deinem Leben bis hierher. Jeyhan, du hast in deinem Job Mobbing erlebt. Das ist ein Thema, das dich begleitet hat. Machst du es mal mitnehmen in die Zeit? Wie hat das angefangen?
Das hat vor etwa rund 4 Jahren hat das angefangen. Das war eigentlich ein Arbeitsumfeld, das ich am Anfang extrem geschätzt habe, von den Leuten her, von meinem Job her. Es hat im Grunde genommen sehr subtil angefangen. Ich habe es lange nicht wirklich wahrgenommen, so richtig. Ich habe irgendwie etwas gespürt. Aber es waren so subtile Ausgrenzungen. Und am Schluss waren dann 3 Personen involviert, die einfach so im Berufsalltag eben ausgrenzt haben, ganz subtil beleidigt haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, das geht schon besonders gegen mich. Und habe das dann auch angesprochen bei meiner Vorgesetzten damals. Es ist aber dann eher so ein bisschen abgetan worden, sie sind doch einfach so, nimmt es nicht so persönlich, etc. Und es ist dann etwa 1,5 Jahre lang gegangen. Und ich habe lange noch gar nicht gemerkt, wie sehr das mich das belastet. In dieser Zeit ist auch noch gerade schon sehr viel in meinem Leben gelaufen. Und dann habe ich das auch so abgetan, wie man es von mir verlangt hat. Und irgendwann hat der eine Arbeitskollege von mir hat eigentlich sich für mich dann eingesetzt, als er gemerkt hat, es ist wirklich explizit gegen mich gegangen. Es ist viel auch hintendurch geredet worden oder ignoriert worden. Im Gespräch hat man mich nicht angeschaut oder ist nicht auf meine Fragen eingegangen. Es hat auch nie wirklich ein klärendes Gespräch gegeben zu dieser Zeit. Also wäre auch mein Vorschlag gewesen, eine Klärung auch im Team gewünscht. Weil es ja meistens, wenn Mobbing passiert, geht es nicht nur um die Beteiligten, sondern auch die, die eben zuschauen. Und es geht auch darum, dass wahrscheinlich gewisse Unsicherheiten da sind, warum das es überhaupt dazu kommt. Das ist aber leider nie passiert.
Hast du dort in der Situation wie verstanden oder können einordnen, was genau passiert? Oder wenn bist du wie an einen Punkt gekommen und hast gemerkt, hey, irgendetwas, die Situation tut mir nicht gut?
Also wirklich bewusst worden ist es mir erst, was auf den Tisch gebracht ist worden. Vorher habe ich mich so ein bisschen durchgesucht. Wirklich einordnen habe ich es nicht können. Also gerade der Fakt, dass es halt eine sehr nachstehende Freundin war, die mit dem angefangen hat, das verstehe ich bis heute nicht. Es ist für mich auch grundsätzlich, verstehe ich nicht, warum Menschen mobben. Das will man irgendwie nicht so in den Kopf rein. Ja, es ist für mich, wie gesagt, es ist sehr schwierig zu fassen gewesen, weil es eben so subtil passiert ist. Ich konnte auch nie können sagen, ja, es ist jetzt ganz konkret, jemand hat mir irgendwie, ich weiß nicht was, an den Kopf geschossen. Es war nicht gewesen, sondern so subtil, dass ich es nicht konnte belegen konnte. Genau.
Was hat das mit dir gemacht, dass es so in dieser Form Ausgrenzung zu erleben in deinem Job?
Ja, es hat mir am Anfang scheinbar das bestätigt, was ich das Gefühl hatte, eben so nie wirklich dazuzugehören. Ich hatte das eigentlich schon von Kind auf immer gehabt. Also ich hatte immer viele Freunde gehabt, aber ich hatte nie so eine Freundesklicke zum Beispiel gehabt. Ich habe mich nie noch immer so klar zugehörig gefühlt. Und das war am Anfang auch die Schwierigkeit gewesen, die Abgrenzung zu machen. Also was ist jetzt wirklich das Bild, das ich von mir habe? Was ist das Bild, das sie von mir haben? Und es hat mich sehr einsam gemacht auch. Obwohl ich nach wie vor nebendran ein gutes Umfeld hatte. Ich habe auch lange die Schuld bei mir gesucht und versucht herauszufinden, was habe ich denn gemacht, dass es so weit ist gekommen, also wo sind meine Fehler gewesen. Ja, es hat langfristig sicher etwas mit meinem Selbstvertrauen auch gemacht.
Mhm.
Genau.
Mobbing ist so ein grosses Thema, das so viel kann zerstören in einem Menschen, auch wie du es erlebt hast, was ihm so fertig machen kann. Wenn ich in meinem Umfeld so eine Situation mitbekomme, weißt, dass jemand in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld oder wo auch immer gemobbt wird, was würdest du da sagen? Was ist mit denen, die zuschauen?
Ja, ich würde sagen, zuschauen hat nichts mit sich daraus halten oder mit Neutralität zu tun. Weil eigentlich macht man genauso mit, indem man nichts macht. Und ich wünsche mir, dass gerade die, die eben in einer Position sind, die nicht direkt betroffen sind, die haben noch am ehesten die Möglichkeit, etwas zu erreichen oder zu verändern. Und dass die nicht mehr zuschauen.
Was hättest du dir gewünscht in dieser Situation?
Ich hätte mir gewünscht, also es ist dann irgendwann zum Glück ja auch passiert, ich hätte mir gewünscht, dass früher wäre ernst genommen worden, was meine Befürchtungen waren und dass früher jemand reagiert hat.
Und für dich eingestanden wäre?
Ja. Also schlussendlich nicht nur für mich, sondern eigentlich für das ganze Team. Weil es hat viel im Team kaputt gemacht, nicht nur bei mir. Und ich denke, das hätte man umgehen können, wenn man früher reagiert hat.
Wir gehen auch noch zusammen darauf ein, was dir auch hat, geholfen oder auch auf dem Weg, wo du jetzt heute bist. Ich möchte gerne noch ein weiteres Thema anschneiden, das dich auch in deinem Alltag fest beschäftigt hat oder immer noch beschäftigt. Vor ein paar Jahren hast du eine ADHS-Diagnose bekommen. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Es ist eine meistens angeborene neurologische Entwicklungsstörung, die drei Hauptsymptome mit sich bringen. Also starke Unaufmerksamkeit, Impulsivität, körperliche Unruhe, also eine Hyperaktivität. Was spürst du in deinem Alltag? Das ist ja etwas, was sich ganz unterschiedlich ausdrückt.
Unruhe, definitiv.
Mhm.
Aber jetzt nicht unbedingt die körperliche Unruhe, die habe ich über die Jahre eigentlich gelernt, zurückzuhalten. Es ist eher eine innere Unruhe, die ich viel spüre.
Also, wie muss ich mir das vorstellen?
Quasi wie wenn das Herz permanent viel zu schnell wird klopfen. Mhm. Also es kann wie eine kleinste Veränderung passieren und das löst unheimlichen Stress aus. Oder es kann auch in einer Situation kann ich Stress spüren, wo eigentlich nichts Stressiges da ist. Es ist auch eine Unruhe, die gedanklich passiert.
Mhm.
Also im Sinn von, dass der Kopf nicht aufhört zu denken. Das ist auch sehr, spüre ich auch als Unruhe.
Also auch streng? Auch, hey?
Ja, schon noch streng.
Ja.
Also es ist auch etwas, wo ja, wo immer wieder auch mal im Berufsalltag ist vorgekommen, wo mir gesagt hat, überleg nicht so viel, mach einfach.
Mhm.
Und das hat schon mit mir gemacht, dass ich dachte, ja, wieso kann ich nicht einfach machen? Und warum überlegt es die ganze Zeit so? Ja, das ist so das, was ich im Alltag spüre. Impulsivität ist sicher auch ein Thema. Aber auch da habe ich mich gelernt, anzupassen. Sie passiert aber näher halt eher daheim, quasi in meinem sicheren Umfeld, sage ich mal.
Also auch im Nachhinein von Erlebtem, dass es irgendwann wieder rauskommt. Genau. Quasi.
Ja. Also auch so Emotionsregulation ist auch etwas, was so ein bisschen darin geht. Und das haben jetzt nicht viele Leute erlebt von mir, aber Ex-Partner, die ich mit ihnen zusammen gewohnt habe, irgendwann, wo ich ja nicht immer zurückhalten kann. Mhm.
Was fordert dich besonders raus in dem Innen, so für deinen Alltag, in deinem Alltag?
Stadtleben, gesellschaftliche Anforderungen, also das fordert mich extrem raus, gut in Bezug auf den Berufsalltag.
Mhm. Also da muss so ausgesetzt sein an Sachen, die von außen an ihm hergetreten werden.
Ja, es muss nicht mal bewusst hergetreten werden, es kann schon nur Lärm sein. Also Stadtlärm, viel, was passiert, Emotionen. Also was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe mal in einem Grossraumbüro gearbeitet, das war mir damals nicht bewusst gewesen. Und mit der Diagnose hatte ich wie mehr Verständnis dafür gehabt, dass mich das enorm ermüdet hat. Halt das Geläuf, was es gibt, immer wieder ist irgendjemand beim Telefonieren, Emotionen, die ich halt auch spüre, sobald so viele Menschen im Raum sind. Und dort immer wieder arbeiten, quasi mich können zu konzentrieren, das hat mich sehr, sehr viel Energie gekostet.
Mhm. ADHS, das ist etwas, wo viele auch als Kind oder Jugendliche Diagnosen bekommen. Bei dir war das im Erwachsenenalter gewesen. Wie hast du das erlebt? Weißt, ist das eine Herausforderung gewesen oder eine Entlastung, dass das auch mal so einen Namen hat gehabt, das, was du fühlst und erlebst in deinem Alltag?
Entlastung würde ich nicht sagen, aber es hat mir sehr viel Verständnis für mich gegeben. So. Es hat aber gleichzeitig auch sehr viel mit sich gezogen, wie zum Beispiel mir ganz viel gesagt, als ich ihnen erzählt habe, als ich die Diagnose habe. Ah, was du? Du hast doch kein ADHS. Also dann so das Abspielen von, ich habe irgendein Thema in dem. Und da ist mir zum Beispiel zuerst mal bewusst worden, dass Fremd- und Selbstwahrnehmung bei mir nie hat übereingestimmt. Und die Entlastung ist nur dort passiert, wo ich eben mehr Verständnis für mein Verhalten oder meine Themen, die ich hatte. Also ich hatte zweimal Burnouts. Ich plötzlich verstanden, okay, daher kommt es wahrscheinlich. Aber es hat ausgelöst, dass ich mich wahnsinnig mit mir auseinandersetzen musste. Mit meinen Lebensumständen, ob so, wie ich mein Leben bis anhin geführt habe, ob ich das leisten kann auf längere Dauer, was mir gut tut, was nicht. Und das ist ein harter Weg. Also da bin ich auch nach wie vor noch dran. Es hat jetzt vor einem halben Jahr dazu geführt, dass ich aktuell gerade noch in einer Autismus-Spektrum-Störung-Abklärung bin, weil sich gewisse Themen quasi erst jetzt gezeigt haben oder mir erst jetzt bewusst geworden.
Du sprichst so die Selbstwahrnehmung an. Dass du dir selber hast angefangen zu glauben, ich finde das wahnsinnig eine starke Aussage. Was ist dort passiert, dass das mehr ist möglich gewesen, dir selber zu glauben und dem Vertrauen zu schenken, das du wahrnimmst, deine Gefühle und Emotionen wahrzunehmen und ernst zu nehmen? Wie bist du an diesem Punkt Schritt für Schritt irgendwie näher hergekommen?
Initial hat vor allem geholfen, ich habe Medikamente angefangen. Und dadurch, dass ich mehr Fokus hatte, habe ich plötzlich tatsächlich gemerkt, ich habe auch Schmerzen. Ich habe vorher Schmerzen auch schlecht gespürt. Oder ich habe Gedanken können bündeln. Und dadurch bin ich mal wie über diesen Punkt rausgekommen, beim quasi Nachdenken oder Reflektieren, wo es nicht nur so schnell und sprunghaft war, sondern wo ich wirklich reingehen konnte. Auch im Kontext einer Therapie. Und wirklich auch mir zu glauben, wenn ich zum Beispiel etwas wahrnehme, es kann ein feines Detail sein in einer sozialen Interaktion, habe ich mir früher eher gesagt, ja, das Bild ist dir jetzt ein. Oder es ist mehr so, ich habe es negativ angeschaut. Aber wie zu wissen, okay, ich habe eine andere Reizverarbeitung, ich habe einen anderen Filter im Hirn, dass das tatsächlich möglich ist, dass ich es überhaupt wahrnehmen kann, was andere eben nicht wahrnehmen. Das hat mir geholfen, wie zu sehen, ah, es gibt einen Grund, warum dass ich mehr Details wahrnehme als jemand, der neurotypisch ist. Ich denke, es war vor allem diese Kombination.
Mhm. Also einfach um mehr zu verstehen, was in dir abgeht. Ja. Als Grundlage, um dich auch selber ernst zu nehmen. So.
Genau. Mhm. Und auch wie zu sehen, es hat etwas, ja, ist jetzt nicht ganz so greifbar, aber es hat etwas mit dem Hirn zu tun. Also es ist nicht irgendwo hergeholt quasi.
Ja.
Etwas, was noch so wichtig ist, ist überhaupt, wie ich zu dieser Abklärung bekomme. Es ist eigentlich ziemlich zeitgleich passiert. Also dort, wo ich Mobbing erlebt habe, habe ich selber dann gekündigt, weil das wie nicht mehr eine grosse Belastung war. Es hat mich aber dann so dermassen erschüttert, dass mir irgendwann der Gedanke kam, es kann nicht nur wegen dem sein. Also irgendetwas muss wie noch sein, auch gerade, weil ich eben zwei Burnouts hatte. Ich dachte, warum komme ich immer wieder an den Punkt von dieser Erschöpfung? Und dann hat mich dann eine Freundin darauf aufgeklopft, weil sie selber ein ADHS hat. Und es hat mir, die Diagnose hat mir das erste Mal auch die Erklärung gegeben von, aha, okay, daher kommt die Erschöpfung. Weil ich eigentlich mich permanent so in Rahmen reingequetscht habe, wo ich mich sehr muss anstrengen muss, dass ich dort reinpasse. Und ich denke, das hat auch dazu geführt, dass ich mich auch anders mit dem Thema Mobbing auseinandergesetzt habe. Also am Anfang war es sehr zweiteilt und irgendwann konnte ich es einfach zusammenbringen.
Wenn wir dabei sind, dass alles miteinander etwas zu tun hat, das ist ein Thema, das dir sehr wichtig ist.
Mhm.
Und dass das Menschsein so vielschichtig ist. Und ich habe es am Anfang schon angesprochen, du lebst auch ein bisschen zwischen zwei Welten. Also Schweizer Alltag und der türkischen Familie. Wie ist das für dich?
Ja, es ist speziell. Also es hat eigentlich schon von klein auf bei mir dazu geführt, ich habe mich nie wirklich noch immer dazugehörig gefühlt. Also ich sehe mich weder als Türkin noch als Schweizerin, weil ich irgendetwas dazwischen bin. Als Schweizerin mit türkischen Wurzeln ist zum Beispiel etwas, was ich merke, dass ich eben nicht ganz Schweizerin bin. Ich kenne zum Beispiel so ganz ursprüngliche Berner Ausdrücke nicht. Und da merke ich schon, ja, ich habe einen anderen Hintergrund oder eine andere Herkunft. Was auch noch das verstärkt, ist, dass ich sehr oft auch gefragt werde, ja, woher kommst du? Und da ist nicht gemeint, woher kommst du aus der Schweiz oder wo wohnst, sondern gemeint ist aus der Türkei. Als Türkin bin ich hingegen in der Türkei eine Auslandstürkin, die schlecht Türkisch redet. Also man hört mir an, dass ich nicht in der Türkei lebe. Und so Aussagen, die ich immer wieder mal gehört habe, ist, ich bin keine richtige Türkin, weil in der Schweiz ist ja alles einfacher. Da hat man es ja per se besser. Also bin ich auch dort nicht wirklich, gehöre ich nicht wirklich dazu. Und ich habe keinen klaren Dialekt dort. Also es gibt auch dort, wie hier in der Schweiz auch, je nach Region redet man etwas anders. Und ich habe ein sehr eingeschränktes Vokabular. Also die Sprache im Grunde genommen ist sicher etwas, was macht, dass ich mich nicht beiden Orten nicht richtig zugehörig fühle. Aber es ist etwas, was sich eigentlich so ziemlich durch das ganze Leben durchzieht, was nicht nur mit der Herkunft zu tun hat. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ich habe mich nie auch zugehörig zu so einer Clique gefühlt oder zu irgendeinem, zu einer Gruppierung so oder Ideologie. Da hat es bei mir immer 1000 Abstufungen gegeben. Das Gleiche habe ich auch, was so, ich sage mal, gesellschaftliche Einordnung angeht. Also ich komme eigentlich aus einem recht guten Haus. Aber in meiner Jugend bin ich sehr in der linken Szene unterwegs gewesen, wenn in einer Szene, so in Reithauen, das waren auch wie zwei komplett unterschiedliche Welten gewesen. Das Gleiche habe ich auch bei Interessen. Also auf der einen Seite interessiert mich Naturwissenschaften, Medizin extrem. Psychologie und auf der anderen Seite Kreativität, die ich auch vom Beruf her habe, mit dem Grafikdesign. Und dann zieht sich auch, was ich brauche im Alltag. Also ich bin wahnsinnig gerne allein, aber brauche Sozialkontakt. Also genug. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, dort irgendwie so den Weg oder das Gleichgewicht zu finden. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich in Therapie immer wieder mal angeschaut, dass ich mich extrem ambivalent fühle. In vielem, was ich mache und in dem, was ich auch darstelle. Irgendwie.
Das, was du da so beschreibst, ist schon eine grosse Zerrissenheit so zwischen verschiedenen Themen. Das Hin und Her. Was macht das mit dir, so die Ambivalenz so auszuhalten?
Führt, glaube ich, auch, also heute weniger, aber früher sehr zu einer Unglaubwürdigkeit mir gegenüber. Also, dass ich ja, manchmal nicht so recht weiss, ja, wer bist du jetzt, was bist du jetzt, was willst du? Weil es so unterschiedliche Richtungen sind. Das macht es vor allem. Also wirklich, also das Zerrissensein zwischen verschiedenen Welten, das trifft es wirklich sehr gut. Und dort seinen Platz wie nicht zu finden.
Wie geht es dir heute mit dem? Also deinen Platz zu finden oder vielleicht in dem auch ein bisschen zu erobern, in dem auch glaubst, wer du bist und wo du hergehörst? Wie geht es dir heute mit dem?
Heute geht es mir viel besser, weil wir diesen Platz schaffen. Also ich probiere wie nicht mehr in gesellschaftlichen Normen zu finden. Der Zug ist eh abgefahren mit meinem Berufsweg. Sondern ich probiere es wirklich hier über die Selbstständigkeit einen Raum zu schaffen, auch für andere. Wo man darf sein, wie man ist. Wo so wenig wie möglich urteilt wird. Über einen oder über eigene Ansichten. Und durch das geht es mir besser mit dem.
Wir haben jetzt zusammen schon so viele verschiedene Themen gestreift, auch von deinem Leben, von deiner Lebensgeschichte. Wie hast du das alles geschafft bis hierher?
Ja, es war ein langer Weg. Also angefangen hat es sicher einfach mit diesen verschiedenen Phasen in meinem Leben, mit den Burnouts, mit dem Mobbing, bin ich immer wieder in Therapie gegangen. Also Therapie ist sicher ein wichtiger Punkt. Dann meine Hunde. Sie, also ihnen verdanke ich sehr, sehr viel. Weil sie haben es eigentlich geschafft, dass ich nicht mehr wegschauen konnte und gemerkt habe, ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Ich muss mich mit meinen Ängsten auseinandersetzen, mit meinen Schwächen, mit meiner Sehnsucht. Und zum anderen auch das Umfeld, das inzwischen sehr klein ist geworden. Also sei es Familie oder auch Freundschaft oder Freundeskreis, der sehr unterstützend war. Also das hat eigentlich gemacht, dass ich mich eben doch irgendwo immer ein bisschen gut aufgehoben gefühlt.
Lass uns gerne noch in den Teil von deinem Leben eintauchen, der eine grosse Leidenschaft für dich ist, was du jetzt gerade erwähnt, die Hunde. Ich weiss von dir, dass du das so in einen Zusammenhang bringst, auch mit psychischer Gesundheit und mentalen Themen. Du hast vorhin gesagt, du bist Grafikerin von Beruf und du bist aber auch Hundetrainerin. Und deine Hunde spielen eine zentrale Rolle in deinem Leben. Wann hast du für dich gemerkt, dass sie nicht nur Begleiter sind, sondern ja, dir wirklich auch etwas beibringen?
Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen ersten Hund hatte und die ersten Probleme oder Konflikte im Alltag auftauchten. Und dann zumal bin ich zu verschiedenen Hundetrainern gegangen und keiner hat mir wirklich langfristig helfen.
Also du hast das Problem beim Hund gesucht?
Genau. Also man hat eigentlich nur das Problem beim Hund gesucht. Vielleicht schon auch ein bisschen bei mir, aber nicht in diesem Zusammenspiel. Und es ist auch sehr, ich sage mal, ja, fast wie ein Schulsystem, also wie das klassische Schulsystem, wie wir kennen. Also es ist vor allem um Verhaltensmodifikation gegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, so komme ich wie nicht weiter. Und habe mich selber auch weiterbilden in dem. Und gemerkt, wie viel Anteil, dass eigentlich meine Geschichte, meine Erfahrung, Erlebnisse, die ich habe, meine Ängste in die Beziehung hineinfunken und wie viel vor allem mein Hund gespiegelt hat von meinem Zustand. Und auch wenn man so beim Hund anschaut, wie viel das ihre Erfahrung, ihre Geschichte, ihre Genetik in das Ganze mit hineingespielt hat. Und das hat mich motiviert, an mir anfangen zu arbeiten, um fair zu bleiben mit dem Hund, nicht nur an ihm zu rumdöckeln quasi. Und es hat sich dann eigentlich weitergezogen. Also irgendwann ist der zweite Hund eingezogen. Der ist mit sehr viel Ängste gekommen, also vor allem Geräuschängste. Und da musste ich mich dann mehr auch konfrontieren mit meinen Ängsten, für dass ich für ihn einen stabilen Part oder stabilen Begleiter nebendran sein konnte. Und dann beim dritten Hund, da ist es ziemlich eskaliert, weil das ein sehr reizsensibler Hund ist. Und da habe ich mit meiner Neurodivergenz oder mit meiner Thematik da drin bei ihr ganz viel ausgelöst. Sie hat sehr viel gespiegelt. Und ja, dort habe ich wie gemerkt, man kann nicht das Individuum anschauen, man muss immer das System anschauen.
Also es waren die Momente, wo du hast gemerkt, es hat auch ganz viel mit dir zu tun oder deine Hunde auch viel haben gespiegelt. Wer du bist, wie du bist, um an dir zu arbeiten. Was hast du denn mitgenommen jetzt so von diesem gemeinsamen Weg, wo du mit deinen Hunden unterwegs bist?
Also was ich vor allem mitgenommen habe, ist lernen Nein sagen und Grenzen setzen. Und dort komplett Angst verloren. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich Nein sage, werde ich verlassen. Da hat man mich nicht mehr gerne. Aber wie zu merken bei den Hunden, es hat das Gegenteil bewirkt. Sie sind viel näher gerückt, es ist viel mehr Vertrauen entstanden.
Ab also dem, wenn du dem Hund mal Nein sagst, oder wie muss ich das verstehen?
Eher so verstehen, dass wenn ich Nein sage oder eine Grenze setze, dann rede ich eigentlich über mich. Dann rede ich ja darüber, das ist jetzt für mich zu viel gewesen. Wenn ich es nicht mache, dann spiele ich einfach mit, aber ich zeige mich nicht wirklich. Und durch das Nein sagen, habe ich mich bei meinen Hunden angefangen zu zeigen. Und das hat vor allem dazu geführt, dass, auch wenn die Situationen an sich unangenehm sind, weil niemand hat wirklich gerne Konflikte, aber dort wird es merken, man wächst an diesen Konflikten und an diesen Reibungen. Weil was der Hund uns meilen voraus hat, ist, er ist ein Opportunist. Und der sagt immer, was er gut findet und was nicht. Und das habe ich eigentlich wie mitgenommen. Also, ich habe auch Verlustängste verloren, zum Beispiel. Weil der Hund geht nicht einfach so. Und durch das wirklich die Erfahrung gemacht, dass eine Beziehung viel stabiler wird, vertrauter wird, wenn man mehr über sich redet.
So spannend. Also ja, dass man sich auch mega gut zeigt, dass das etwas macht mit der Beziehung eben zu einem Hund, aber auch zu sich selber und zu anderen Menschen.
Genau. Es kann sein, dass ich zum Beispiel gezeigt habe, oh, jetzt bin ich unsicher, ich weiss nicht weiter. Da hatte ich früher viel mehr Mühe gehabt. Da habe ich so da, als ich wüsste, wie. Oder auch, wenn ich mal eine Emotion spüre, die unangenehm ist, dass das meine Hunde auch mitbekommen. Ja.
Und das Thema Grenzen setzen, das du hast angesprochen, wo du jetzt auch so einen Weg bist gegangen, auch mit dir selber und auch mit Mitmenschen ehrlich oder ehrlicher zu sein. In welchen Situationen hat dich das besonders herausgefordert, dich auch abzugrenzen?
Ganz speziell in dem Arbeitsumfeld, wo ich in der Hundebetreuung gearbeitet habe. Weil dort hat es so viele Hunde auf dem Platz, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht vorspielen, dass ich keine Angst habe. Ich kann nicht vorspielen, dass ich sicher bin in diesem Moment. Dort habe ich die Erfahrung viel müssen machen, dass ich muss lernen, Grenzen setzen. Es ist mir in dieser Zeit bei Hunden sicher einfacher gefallen als bei Menschen. Weil die Hunde sind direkter. Bei den Hunden muss ich nicht gross interpretieren. Also, wenn er etwas doof findet, mir Zähne zeigt oder knurrt, dann weiss ich ganz klar, das findet er jetzt nicht so toll, was ich da veranstalte. Wo ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Grenzen setzen sehr wichtig ist, ist beim Thema Mobbing selber. Ich habe mich irgendwann auch gefragt, warum hat man eigentlich mich gemobbt und warum nicht jemand anderes. Und das ist sicher daran gelegen, dass ich Grenzen nicht gesetzt habe. Dass ich nicht gesagt habe, hey, so nicht mit mir. Also ich habe das viel zu nah an mir hergelassen. Aber es ist eigentlich tatsächlich der Anfang über die Hunde passiert. Und jetzt mit Menschen bin ich immer noch am Lehren. Aber die Erfahrung eben zu machen, dass es sehr viele schöne Konsequenzen hat, wenn man Grenzen setzt, hilft mir auch, das bei den Menschen besser anzuwenden. Aber es ist natürlich immer noch, ich sage mal, eine Schwäche.
Was können denn Hunde vielleicht manchmal besser als Menschen?
Ja, es liegt vielleicht daran, dass sie etwas nicht können, was Menschen können. Sie können sich nicht ins Gegenüber versetzen. Mhm. Darum, ich empfinde Hunde wirklich als sehr opportunistisch. Es geht ihnen um ihre Bedürfnisse. Im besten Fall natürlich immer auch für das ganze soziale Konstrukt. Aber sie kommunizieren einfach, was sie wollen. Mhm. Und es spielt keine Rolle, was das Gegenüber von dem haltet. Und ich denke, das vereinfacht es mehr im Umgang mit den Hunden.
Du hast dich selber auch noch weitergebildet im systemischen Coaching, was darum geht, dass einfach auch alle Lebensbereiche miteinander zusammenhängen. Und auch im Zusammenhang mit dem, dass du mit Hunden so nach unterwegs bist, wo siehst du die Schnittstelle zu mentaler Gesundheit, zu psychischer Gesundheit?
Die grösste Schnittstelle sehe ich drinnen, dass das alles immer Teil eines Systems ist. Also sprich, nehmen wir jetzt mal Fall Mobbing. Es ist nie das Opfer allein schuld, es ist nie der Täter allein schuld, sondern es ist das System, das irgendwie in einem Ungleichgewicht ist, für das das überhaupt Platz und Raum hat. Und was die mentale Gesundheit dort drin spielt, ist gerade in meiner Arbeit als Hundetrainerin, / Coach für Menschen mit Hunden, dass wenn die Leute ein Problem haben mit dem Verhalten mit dem Hund, es eigentlich nie nur am Hund liegen. Es kann aber auch nie nur am Mensch liegen, sondern es ist ein Zusammenspiel von dem. Dann kommen noch gesellschaftliche Erwartungen rein, gesellschaftliche Normen, Gesetzesgebungen. Das heisst, darum ist es so wichtig, dass man ganze Systeme anschaut, um auch nicht in den Sinn zu fallen, dass man Einzelpersonen beschuldigt. Also das ist das, was ich aus der ganzen Mobbing-Geschichte gelernt habe, ist, eigentlich ist nicht eine Person schuld, sondern das System ist, hat irgendwo einen Fehler oder ein Ungleichgewicht. Der Schnittpunkt von mentaler Gesundheit zum Hund äußert sich vor allem dort, wenn es Konflikte und Probleme gibt. Das heisst, man hat eigentlich, wenn ich jetzt als Beispiel Angst vor Feuerwerk habe und das meinem Hund so vorleben kann, ist es nicht zu 100% garantiert, aber es kann sein, dass mein Hund auch eine Angst vor Feuerwerk entwickelt. Weil er sieht mich ja als sein Sozialpartner und orientiert sich auch an dem. Oder es entstehen überhaupt erst Probleme, weil ich ein Thema mit etwas habe. Beispiel Aggression ist das, was ich am häufigsten sehe in meinem Berufsalltag. Menschen, die Hunde haben, die aggressives Verhalten zeigen, was nebst dem nicht ein falsches Verhalten ist, sondern es ist schlichtweg hündische Kommunikation, gehört auch zu unserer menschlichen Kommunikation eigentlich dazu, ist das vor allem dort das Problem, wo der Mensch selber das Thema mit Aggression hat. Also entweder überfordert ist mit Aggression, Angst hat vor der Aggression oder selber übermäßig aggressiv ist. Das heisst, darum ist die psychische Gesundheit so wichtig im Zusammenleben, dass wir auch erkennen als Menschen, wo habe ich meine Themen? Und ist das Verhalten, das mein Hund zeigt, wirklich ein Problem? Oder habe ich, jetzt in Anführungsstrichen, habe nur ich ein Problem damit? Und dort geht es mir vor allem darum, eben fair zu bleiben. Weil wir können Hunde ganz vieles nicht absprechen, wie genetisch, also Zuchtziel und auch der Hund per se, wie der Hund funktioniert. Also muss man dort schauen, kann man an psychischer Gesundheit etwas verändern, für das das Problem nicht mehr so Gewicht bekommt.
Jayan, wenn du heute zurückschaust auf deine Geschichte, das Leben zwischen zwei kulturellen Welten, die Erfahrung vom Mobbing, ADHS, die dein Leben auch immer wieder auch herausfordernd macht, was nimmst du mit für dich aus dieser Geschichte, für dein Leben?
Also, was ich wirklich mitnehmen ist, ich muss es nicht allen recht machen, für das man mich gerne hat oder dass ich neu mit dazugehöre. Das ist, glaube ich, so das, was wahrscheinlich überall umsteht. ich nehme auch mit, dass es sich wirklich lohnt, sich mit eigenen Emotionen auseinanderzusetzen. Ein bisschen wegzukommen von, ich, der sehr analytischer Mensch bin, also wegzukommen vom Kognitiven, vom Kopf, sich nicht probieren, alles zu erklären, sondern eher ins Gefühl und ins Gespür hineinzugehen. Ich nehme auch mit, dass es nicht immer sehr sinnvoll ist, wenn man Schuldige sucht, sondern sinnvoller ist, wenn man bei sich und in seinem System hineinschaut oder heranschaut. Die Erkenntnis, dass man sich selber oder seine Persönlichkeit weder von einer Diagnose noch von irgendeiner Erfahrung abhängig machen sollte. Weil schlussendlich, ich bin nicht das Mobbing-Opfer. Ich bin auch nicht die Diagnose, die ich bekommen habe, sondern diese Sachen sagen eigentlich mehr über das System oder Gesellschaft aus, wo wir uns drin befinden, als über das Individuum allein. Und das relativiert für mich sehr vieles, was ich erlebt habe, wie zu sehen, es haben ganz viele Faktoren einen Anteil daran. Und ich nehme auch mit, dass man, es ist leider ein Privileg, aber dass, wenn man die Möglichkeit hat, sich so Unterstützung holen. Also sei es juristisch, sei es therapeutisch, sei es im Umfeld. Und sich vor allem auch das Umfeld probiert zu schaffen, je nach Möglichkeit, die wohlwollend miteinander umgeht. Und lehrt mit Menschen, die aus Boshaftigkeit raus oder Missgunst raus, lehrt mit diesen Menschen umzugehen. Ohne sie komplett zu streichen, weil sonst vereinsamt man. Das ist, glaube ich, so das, was ich aus diesen Erfahrungen mitnehme. Und eigentlich gehört man immer irgendwo dazu. Es kann im Grossen sein, es kann im Kleinen sein. Also schon nur, wenn man 1, 2 gute Freunde hat, gehört man auch schon nicht mehr dazu. Und das Dazugehören heisst für mich, man ist in Beziehung mit Menschen.
Das ist wunderschön, was du für Wort findest für das. Ja, also von dem Weg, wo du bist gegangen, wo du dich auch vor allem ganz fest mit dir selber hast auseinandergesetzt. Was hast du auch über dich selber gelernt auf diesem Weg?
Das ist eine gute Frage.
Gibt es etwas, das frisch ist vorgekommen oder wo du neu bewusst bist worden über dich selber?
Also, was ich mir richtig bewusst ist geworden, sind so gewisse Fähigkeiten, die ich vorher als Schwäche angeschaut habe. Also Fähigkeiten zum Beispiel, vernetzt denken, Details wahrnehmen, nicht so urteilend sein. Das war mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich urteile sehr viel über Menschen oder andere. Aber eben schon auch durch die Reflexion zum Beispiel merken, irgendwie, ich habe auch Mitgefühl mit einem Mobbing-Täter. Und auch gelernt, dass es nicht abnormal ist, wie ich bin. Dass es okay ist, wie ich bin. Dass es Menschen gibt, die das schätzen, andere, die das blöd finden. Und dass das stimmt so. Dass das auch darf sein. Das ziehe ich wahrscheinlich fast am meisten daraus raus.
Ich finde es ein wunderschönes Fazit, Jeanne. Du bist gut, wie du bist. Ich bin gut, wie ich bin. Und zusammen sind wir im Leben unterwegs und können nebeneinander, miteinander im Leben unterwegs sein. Ich finde es wahnsinnig schön, wieso all die herausfordernden Sachen, die du in deinem Leben erlebt hast, die auch an so einen Punkt bringen, wo du kannst sagen, es ist gut.
Mhm. Ja, ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Es hat so etwas Soziales, finde ich. Dass es von einem selber, man ist gut, wie man ist, hängt zum Schluss immer an einer Gruppe.
Was macht es mit dir, wenn wir jetzt so zusammen auf all das Erlebte zurückschauen, wo wir jetzt haben, darüber geredet haben, was wir gestreift
haben? Ich bin irgendwie froh, vieles erlebt zu haben. Weil es mir so viele verschiedene Perspektiven nicht aufgezeigt im Leben. Und ich wahrscheinlich sonst gar nicht hatte. Und weil es mich auch gezwungen hat. Es hat mich gezwungen, richtig herzuschauen.
Hey Jeanne, merci vielmals fürs Teilen von deiner Geschichte. Du hast mich und uns alle Ola teilhaben von deinem Weg, wo du bist gegangen. So schön bist du da gewesen.
Merci.
Und merci dir, wo du uns hast zugelassen. Das ist «Shit, wie weiter?», der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Rund um die Uhr ist jemand da, der dir zulässt. Kein Thema ist zu klein, keine Sorge ist zu gross. Du bist nicht allein. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Produzentin von dieser Folge ist Melanie Häusler. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns.